die Bude mal wieder echt richtig rappelsvoll ist. Jesus, Herr, ich möchte dich echt jetzt für Ruhe bitten, dass wir abschalten können, dass wir wirklich jetzt echt deinem Wort lauschen können, dass du durch den Storch sprichst jetzt. Ich möchte dich echt bitten, dass irgendwie der Heilige Geist richtig kräftig kommt heute Abend hier und uns wirklich echt salbt. Ja, Herr, ich möchte auch bitten, was die Alex eben gesagt hat, dass du wirklich echt Ängste wegnimmst, mit unseren Geschwistern zu reden, dass uns wirklich nichts peinlich ist, dass wir wirklich echt auch wissen, wir können uns gegenseitig vertrauen, Herr. Ich möchte dich darum bitten, dass niemand irgendwie alleine steht mit seinen Problemen. Segne den Abend, Herr, und den ganzen Gottesdienst jetzt noch. Amen.
Ja, hier ist noch ein Platz frei, sehe ich gerade. Den kann eigentlich noch einer einnehmen, wenn ihr möchtet. Genau hier vor mir. Ja, Matt, das ist ein guter Platz. Zu nah woran? An mir oder was? Ja, krass, wenn nach so einer Abfuhr noch predigen können, ne? Das ist Professionalität. Tut mir schon ein bisschen weh jetzt, ne? Ah ja. Ich weiß nicht. Mann, keiner mag mich. Ist mir egal. Nein, nur die falschen Leute mögen mich. Sorry. Ja, ich bin ein bisschen zu fröhlich zum Predigen. Ja. Macht man immer Witze. Aber ich glaube, dass es eigentlich fast nur einen Grund gibt, warum Leute nichts mit Jesus erleben. Das ist mir gerade so in den Sinn gekommen, als ich da hinter dem Schlagzeug gesessen habe und darüber nachgedacht habe, was ich als nächstes trommel. Und nichts erzählt worden ist. Nachher kamen dann ja doch noch ein paar Sachen. Aber ich glaube, eigentlich der einzige Grund, warum wir nichts mit Jesus erleben, ist, weil wir nicht das machen, was Jesus uns gesagt hat. Und das ist vielleicht manchmal pauschal und vielleicht ist das auch ein bisschen zu hart und vielleicht mag man das nicht so gerne hören. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das machen, was Jesus gesagt hat, was wir machen sollen, dann ist es gar nicht möglich, nichts zu erleben. Sondern dann wird das so gehen, wie als Jesus seine 12 und einmal die 72 Jünger weggeschickt hat und gesagt hat, hier, jetzt geht irgendwie in diese und jene Stadt und da verkündigt das Evangelium und betet für die Leute und macht alle möglichen Sachen. Da sind sie zurückgekommen und die Begeisterung kannte gar keine Grenzen mehr. Und jeder hatte was erlebt und man konnte sich gar nicht mehr alle Geschichten anhören. Und nachher wurde es vielleicht auch langweilig, als dann irgendwie die 200. übernatürliche Sache dann erzählt worden ist, die total spektakulär war. Aber irgendwo, da war das einfach ganz normal, dass man etwas mit Jesus erlebt hat. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland irgendwie deswegen so viele Leute so wenig mit Jesus erleben, obwohl das Christen sind, das liegt daran, dass wir einfach nicht mehr die Dinge tun, von denen Jesus in der Bibel geredet hat. Und dass wir dann vielleicht einfach nur zu Hause sitzen und darauf warten, dass Gott irgendetwas tut in unserem Leben, uns irgendjemanden vorbeischickt oder so, statt selber irgendwie rauszugehen in die Welt und Same des Reiches Gottes zu sein, so wie die Bibel das sagt. Schauen wir dann vielleicht doch lieber Fernsehen oder machen keine Ahnung was. Das ist keine Anmache oder sowas und auch keine Ansagen, wie dass man jetzt nicht mehr Fernsehen gucken darf oder irgendwelche Sachen nicht mehr machen darf. Sondern es ist einfach nur irgendwie eine Tatsache, dass wenn wir etwas erleben wollen in unserem Leben und wenn wir wollen, dass unser Leben wirklich Sinn hat und etwas zählt und Bedeutung hat für die Leute um uns herum, dann wird es schon nötig sein, irgendwie auch rauszugehen und mit den Menschen irgendwie über Gott zu reden und Leuten irgendwie zu helfen und etwas von dem Segen, den wir empfangen haben von Gott, weiterzugeben. Und ich weiß, dass das echt viele Leute machen irgendwie und das finde ich richtig gut. Ich weiß aber auch immer, dass es sehr viele Leute, also sehr viele Christen gibt, die das gar nicht machen und wo Christsein immer noch etwas total Theoretisches ist, was man so im Gottesdienst auslebt und vielleicht nochmal in der stillen Zeit und wo man sicherlich auch manchmal irgendwie etwas von Gott hört oder auch nichts von ihm hört und manchmal eine Gänsehaut hat im Lobpreis. Aber das ist nicht irgendwie der Kern irgendwie dessen, was Jesus uns aufgetragen hat. Sondern der Kern irgendwie dessen, was Jesus uns aufgetragen hat, ist, dass wir hinausgehen wollen in alle Welt und allen Leuten irgendwie erzählen, dass es einen Gott gibt, auch wenn kaum noch jemand an den glaubt, aber dass wir den Leuten, die nach Gott suchen, sagen, ich habe ihn gefunden und ich kann dir sagen, wo ich ihn gefunden habe und dass wir Menschen mit dem segnen, was wir von unserem Gott empfangen haben. Und ich meine, das ist ein Thema, über das ich jetzt schon ganz schön häufig gepredigt habe dieses Jahr und schon echt eine lange Predigtreihe haben wir hinter uns über tätige Liebe und darüber, dass Liebe nicht theoretisch sein kann und dass Gott uns deswegen Dinge gegeben hat oder uns deswegen segnet, damit wir es anderen Leuten weitergeben. Aber ich merke, dass es irgendwie immer noch etwas ist, was mir total auf dem Herzen ist, weil ich glaube, dass Jesus wirklich diese Welt retten will. Und weil ich glaube, dass Jesus wirklich nicht nur wie für so ein paar Leute gestorben ist, die jetzt hier im Gottesdienst sind irgendwie oder die überhaupt in Gottesdiensten sind, sondern weil ich weiß, dass Gott jeden Menschen liebt, ganz egal wen. Und dass über dieser Welt kein Mensch geht, den Gott nicht liebt, dass in unserer Stadt oder in unseren Städten, wir kommen aus verschiedenen Städten, dass da kein Mensch ist, den Gott nicht erreichen möchte, den Gott nicht segnen möchte. Und dass wir die Leute sind, die den Schlüssel in der Hand haben, dafür, dass es anderen Menschen gut geht. Und ich glaube, dass es einfach eine Verantwortung ist, die Gott uns gegeben hat, dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, haushalten, dass wir ordentlich damit umgehen, dass wir uns nicht einfach wie zu Hause einschließen und mit unseren paar besten Freunden alt werden, sondern dass wir verstehen, dass wir ein Same des Reiches Gottes sind und dass wir hingesät sind, ganz egal wo das ist, in der Firma, in der wir arbeiten, in der Schule, in der wir lernen oder in dem Haus, in dem wir leben, dass wir da wie für Gott Salz und Licht sein können und dass das unser Auftrag ist. Und das ist für uns als Gemeinde genauso wie für uns als Einzelpersonen das, was Jesus mit uns vorhat. Und ist sicherlich der einzige Grund, warum wir nicht sofort nach unserer Bekehrung weggebeamt werden, ab in den Himmel und raus aus diesem Jammertal von Welt, ist irgendwie, dass wir hier noch einen Auftrag zu erfüllen haben, dass wir einen Job haben und dass wir etwas weiterzugeben haben. Und ich möchte euch an dieser Stelle echt gerne nochmal Mut machen, das gehört auch überhaupt nicht zur Predigt, aber irgendwie ich merke, dass das so mir echt auf dem Herzen ist. Aber ich möchte euch nochmal Mut machen, wie die Sachen zu tun, die Jesus euch sagt, die er euch aufträgt. Und ich weiß, dass jeder von uns jeden Tag x Gelegenheiten hat, wo es möglich wäre, wie Gottes Reich zu bauen und voranzutreiben, und wir machen es nicht. Und manchmal ist es sogar irgendwie, dass Gott uns Eindrücke gibt, irgendwo, dass wir, weiß nicht, irgendwo sitzen und Jesus sagt, red doch mal mit dieser Person, oder wir auf einmal ein übernatürliches Wissen haben über jemanden, der auch da ist, aber uns trotzdem nicht trauen, irgendwie auf diese Menschen zuzugehen und ihnen das weiterzugeben, was Jesus uns gegeben hat. Und wir können gleich gerne vielleicht nochmal dafür beten, dass wir den Mut haben, mit den Dingen, die wir von Gott haben, ordentlich umzugehen und das weiterzugeben, weil da draußen wirklich eine Welt ist, die unseren Gott braucht und es eigentlich nicht angeht, irgendwie, dass wir nicht darüber reden, dass wir es nicht weitergeben und dass wir kein Segen sind. Und ich weiß nicht, wenn man über sowas redet oder irgendwie sogar predigt, dann passiert das ganz schnell, dass da jede Menge Druck aufgebaut wird. Das habe ich natürlich überhaupt nicht vor. Ja, und es ist klar, dass das alles aus unserer Beziehung kommt, die wir zu Jesus haben. Deswegen ist es zunächst einmal das Wichtige, dass wir überhaupt mit Gott zusammen sind, dass wir eben Bibel lesen, dass wir beten, dass da irgendwie eine Menge Austausch ist zwischen uns und Gott, dass Gott immer wieder unseren Frust kriegt und wir immer wieder seine Inspiration. Aber es muss einfach auch dieser zweite Schritt kommen, dass aus dieser Beziehung, die wir zu Jesus haben, es wieder nach draußen geht und Menschen etwas davon mitbekommen und einfach sehen, dass es einen Gott gibt. Und mich begeistert das, dass wir mit vielen Leuten hier Gottesdienste feiern und dass Jesus Christus mitten unter uns ist. Aber ich wünsche mir wirklich sehr, dass da noch mehr kommt, dass Gottesdienste so Treffen sind, wo man sich als Familie trifft und sagen kann, hey, das ist scheiße gelaufen und das ist richtig gut gelaufen und hier habe ich was mit Jesus erlebt und da hätte ich gerne was mit ihm erlebt, hat aber nicht geklappt, lass uns doch mal zusammen dafür beten. Und wo man vielleicht nochmal eine Predigt kriegt, ein bisschen angezündet wird, im Lobpreis nochmal vor Gott steht und dann wieder irgendwie raus in die Welt und das, was wir bekommen haben, weitergeben. Und ich glaube, dass wir echt als Christen so eine Mentalität haben, dass wir Predigten hören oder in Gottesdiensten sind und Zeugnisse hören, Geschichten hören, was andere mit Jesus erlebt haben und das geht uns in den Kopf und dann haken wir das so ab und sagen, ja genau, das habe ich verstanden, Gott liebt alle Menschen, Amen. Ja genau, wenn man Bibel liest, dann hört man etwas von Gott, abgehakt, Amen, aber es macht irgendwie gar nichts mit uns. Und eigentlich gibt es nichts im Wort Gottes, was nicht eine Handlungsaufforderung auch noch gleich dabei hat. Und alles, was Gott uns sagen wird und alles, was wir von ihm mitkriegen, hat immer irgendwie auch diese Dimension, jetzt hast du es verstanden und jetzt geh raus und erzähl es jemandem oder gib jemandem das, was du gehört hast und empfangen hast, gib das jemandem weiter. Also ich glaube tatsächlich, dass es nichts gibt, was Gott uns einfach nur so gibt, dass wir es behalten können, sondern egal, was Gott uns gibt, es ist irgendwie dazu da, dass wir es anderen Leuten weitergeben. Und indem wir es weitergeben, wird es sich vermehren, wird mehr werden, wird größer werden, sodass am Ende wir auch noch immer genug davon haben. Und es nicht so ist, dass wir das bisschen, was wir haben, weitergeben und dann selber nichts mehr haben, sondern dass Gott uns geistlich wachsen lässt und uns weiter segnet, je mehr wir einfach abgeben von dem, was er uns gegeben hat. Hey, und deswegen seid bitte echt stark und mutig. Und ich meine, ihr seid schon Salz und ihr seid schon Licht. Das ist das, was das Wort Gottes über euch sagt. Und ihr seid schon Leute, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Ihr seid schon Leute, die die Kraft aus der Höhe haben, nach Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr seid schon Leute, in denen Christus wohnt in seiner ganzen Fülle. Und jetzt gilt es einfach nur noch das, was wir empfangen haben, weiterzugeben, damit es sich vermehrt und möglichst viele andere Leute richtig gesegnet werden durch das, was wir haben. Ja, yeah. Wir sind in einer Predigtreihe über wer wir sind in Christus, also das, was Gott sieht, wenn er uns sieht. Und wir haben gesagt, dass wir einfach mal ein paar Wochen uns Zeit nehmen wollen, um da ins Wort zu gehen und mal zu schauen, was Gott eigentlich an uns findet oder was Gott an uns sieht. Denn das ist ja manchmal irgendwie ganz schön schwierig, dass man irgendwie ein ganz falsches Bild von sich selber hat, dass man von sich selber zu klein denkt, dass man von sich selber vielleicht zu groß denkt. Wobei ich eher glaube, dass die meisten Christen irgendwie von sich selber zu klein denken und gar nicht glauben oder nicht wissen irgendwie, was sie alles von Gott bekommen haben und deswegen auch nichts weitergeben. Und deswegen ist es gut, irgendwie einfach mal reinzugucken in das Wort Gottes und zu schauen, was Gott selber über uns sagt, was Gott sieht, wenn er uns sieht und was bei unserer Wiedergeburt passiert ist, wie was Gott dann übernatürlich mit unserem Leben gewirkt hat und was er durch uns noch machen möchte. Jetzt hat Ferry letztes Mal gepredigt über Vision. Und ich möchte da auch so ein bisschen lose dran anknüpfen und darüber predigen, dass unser Leben einen Sinn hat. Dass es nicht so ist, dass wir total zufällig hier sind, vielleicht sogar ein bisschen zufällig, da möchte ich mich nicht festlegen, aber dass wir auf gar keinen Fall sinnlos hier sind, sondern dass Gott Ideen hat für unser Leben, dass Gott uns will und dass Gott einen Plan mit uns hat, mit jedem von uns hat und dass Gott möchte, dass wir da reinkommen. Ich möchte ein paar Verse vorlesen aus Psalm 139. Das ist einer von Davids besseren Psalmen, sag ich mal. Also nicht, dass die anderen jetzt total schlecht wären. Aber David ist ja auch so jemand gewesen, der sehr schwankend war. Also er war nicht nur König, sondern er war auch so ein richtiger Künstlertyp. Und so konnte er irgendwie mal am einen Tag richtig begeistert sein und am nächsten Tag war er wieder irgendwie total depromäßig am Start. Und so ist es auch, dass seine Lieder immer ganz unterschiedlich waren, seine Psalmen, die er geschrieben hat. Also mal hat er Psalmen darüber geschrieben, wie genial Gott ist und wie geil das ist, mit Gott zu leben und wie herrlich das Leben doch sein kann. Und dann wieder hat er irgendwie so einen depressiven Durchhänger und ist dann mehr so in Richtung Emo-Chor abgedriftet und hat... Ja, das hat es damals schon gegeben. Schreckliche Zeiten, sage ich euch. Und hat dann mehr darüber geschrieben, wie schrecklich das Leben doch sein kann und wie seine Feinde ihn umringen und wer alles irgendwie was gegen ihn hat und kam so ein bisschen weinerlich irgendwie fast drüber. Und Psalm 139 ist auf jeden Fall einer von den Psalmen, wo es irgendwie richtig abgegangen ist und wo er begeistert war von Gottes Größe und Gottes Allwissenheit und ein richtiges Lied zur Ehre Gottes geschrieben hat. Und mir kommt das so vor, also ich habe jetzt nicht mehr alle 150 Psalmen nochmal durchgelesen in der Vorbereitung, aber mir kommt das so vor, wie das bei David es den größten Unterschied gemacht hat, auf was er gerade geguckt hat. Also eigentlich war David so jemand, der fast immer in schlechten Lebensumständen gewesen ist, wo immer Leute ihm irgendwie ans Leben wollten, der immer Feinde gehabt hat, wo immer Schwierigkeiten in seinem Leben war. Aber trotzdem hatte er manchmal so Phasen, wo er da richtig gut mit umgehen konnte und sich der Kraft Gottes bewusst war. Und dann hat er wieder so Phasen gehabt, wo er nur Dunkelheit um sich gesehen hat. Und es scheint wirklich bei ihm zu sein, dass es nur zwei Themen gegeben hat, nämlich entweder die Größe Gottes oder aber die Größe der Feinde. Und so glaube ich eigentlich, dass der große Unterschied für David war, was er gerade gesehen hat, womit er sich gerade intensiv auseinandergesetzt hat. Und wenn er dann wieder gesehen hatte, dass ihn alle möglichen Leute umbringen wollten, dann wurden die Feinde wieder ganz groß und er konnte dann wieder irgendwie seitenweise wieder drüber schreiben, wie schlimm alles ist und hatte am Ende vielleicht noch so einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer da drin und konnte dann gerade noch irgendwie sich aufraffen zu sagen, ja, Gott ist trotzdem noch größer, obwohl es mir gerade so schlecht geht. Oder aber er hat auf Gott geguckt und dann waren die Feinde auf einmal egal, die kamen bloß noch so in Nebensätzen vor und es ging nur noch um die Größe Gottes. Und wenn ich mir mein eigenes Leben angucke, dann sehe ich, dass da auch beides genauso drin ist. Dass ich irgendwie Phasen habe, wo ich mit Gott relativ wenig zu tun habe. Also sicherlich irgendwie immer noch bete und Bibel lese. Aber man entfernt sich so ein bisschen und meine Gedanken kreisen wie bloß noch um das, was gerade alles nicht funktioniert und was gerade schwierig ist und die böse internationale politische Lage und die schlechte Innenpolitik und keine Ahnung was. Man gibt ja einiges, worüber man sich Gedanken machen kann. Und Gott wird total klein und mir geht's völlig schlecht. Und dann gibt's wieder Phasen, wo ich irgendwie sehr auf Gott ausgerichtet lebe und merke, hey, diese ganzen anderen Sachen, das ist total vergänglich. Und irgendwann bin ich sowieso in der Herrlichkeit, also wenn es schlecht läuft, dann werden das gerade vielleicht noch 60 Jahre sein, die ich hier auf dieser Welt bin, vielleicht läuft es sogar besser und ich bin viel früher schon beim Herrn und dann ist da nur noch Herrlichkeit und diese Welt werde ich total vergessen haben, werde mich wahrscheinlich wie nach einer Million Jahre Anbetung im Himmel gar nicht mehr daran erinnern, was ich hier für Wehwehchen gehabt habe oder ob ich mit irgendwas zufrieden oder unzufrieden war, das wird mir total egal sein. Und auf einmal merke ich irgendwie, dass diese ganzen Belange dieser Welt total unwichtig werden. Und ich hatte jetzt so eine Phase, wie so die letzten 2 Wochen waren das oder 3, wo ich echt Schwierigkeit hatte, so in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also ich habe immer noch gebetet, habe immer noch meine geistlichen Disziplinen irgendwie weitergemacht, aber das war echt anstrengend. Das war immer so ein bisschen so Schwimmen gegen den Strom und es war schwierig, sich auf Gott auszurichten. Und irgendwann hat Jesus mir ein ziemlich klares Wort gesagt und hat gesagt, Herr Storch, du lebst total zerstreut. Und dann habe ich so über mein Leben nachgedacht und habe gemerkt, ja, das stimmt. Hör irgendwie gerade total viel Musik, lese irgendwie die verschiedensten Bücher, guck wieder öfter Filme, mach Computerspiele und alles Mögliche und hab mein Herz irgendwie in unheimlich vielen Sachen drin und weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich überall bin und hab so das Gefühl, total verteilt zu sein über verschiedenste Interessengebiete, aber bin gar nicht mehr irgendwie so gesammelt oder konzentriert irgendwie mit Jesus unterwegs. Und dann habe ich mich bemüht, um mir das abzustellen und merkte irgendwie auch, wie Gottes Kraft wieder zugenommen hat, wie Gottes Nähe wieder zugenommen hat und ich wieder mehr in dieser Gegenwart Gottes drin gewesen bin, in der ich eigentlich so gerne lebe. Und ich glaube, dass das für uns alle ein Schlüssel ist. Also wie viel wir mit Gott erleben oder was überhaupt mit Gott geht, wird sehr stark von dem abhängig sein, auf was wir uns konzentrieren, worauf unser Blick gerichtet ist, wohin wir unterwegs sind und was wir gerade ausblenden. Also keiner hat so die Fähigkeit, sich um alle Sachen gleich intensiv zu kümmern und man muss sich einfach irgendwie entscheiden und man muss irgendwie immer wieder sich Zeitpunkte setzen, wo man sagt, ab heute will ich wieder mich intensiv um Jesus drehen. Ich will wieder auf Gott ausgerichtet leben. Ich will mich von diesem ganzen Scheiß des Alltags nicht mehr runterziehen lassen. Ich will mich nicht mehr ablenken lassen, sondern ich will gesammelt sein und ich will auf Jesus zugehen und die Dinge tun, die er mir sagt und ich will Jesus mehr kennenlernen und wieder mehr in dieser Gegenwart Wort Gottes sein. Und irgendwann war David jedenfalls in einer richtig guten Phase und hat diesen Psalm geschrieben. Ich merke, ich predige heute die ganze Zeit Sachen, die ich gar nicht predigen wollte. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch zu meinem Psalm gekommen oder ob ich einfach ein paar andere Sachen sage. Ich hoffe, das stört euch nicht. Psalm 139 ab Vers 13 ist das, Vers 13 bis 16. Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war alles schon vorgezeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Ah, reine Poesie. Also oftmals ist David irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo er eine Lektion verstanden hat, die für unser Leben absolut entscheidend sein kann, nämlich Gott hat etwas mit mir zu tun. Ich bin nicht zufällig da, sondern irgendwo hat Gott seine Hand im Spiel. Gott war dabei, als ich entstanden bin. Gott hat mich entstehen sehen. Und Gott hat mein Innerstes, wie es hier heißt, Gott hat mein Innerstes gebildet. Und ich bin nicht nur zufällig hier, sondern es ist irgendwie etwas in mir drin, was Gott selbst gemacht hat. Und David war nicht naiv. Also man denkt sich ja manchmal irgendwie, ja, die Leute, die die Bibel geschrieben hatten, die haben so ein ganz komisches Weltbild gehabt. Die wussten gar nicht genau, wo die Kinder herkommen. Und die haben gedacht, irgendwie, dass Gott das irgendwie mit Lehmklumpen gemacht hat. Vielleicht denkt ihr das nicht. Ich habe sowas früher immer gedacht und dachte irgendwie, keine Ahnung, Aufklärung hätte in den 60er Jahren mit Oswald Koller angefangen. Aber das stimmt gar nicht. Also die wussten damals auch schon, wie das mit den Blümchen und den Bienchen irgendwie ist und dass da irgendwie Mann und Frau Verrichtungen dann eben gemeinsam verrichten, über die man in jugendfreien Gottesdiensten nicht weiter reden kann. Also das wusste David alles. Und trotzdem merkt er irgendwann, hey, das ist nicht alles. Sondern irgendwo in diesem Ganzen hat Gott seine Hand im Spiel. Und wenn wir davon reden, wie das Gott sein Innerstes gemacht hat, dann ist das, glaube ich, nichts anderes mehr als das, was im Neuen Testament als der Geist beschrieben ist, dass Gott irgendwie etwas gemacht hat und in uns hineingelegt hat, was über den Körper hinausgeht, was über die Seele hinausgeht, dass jeder von uns etwas Ewiges in sich drin hat, das, was im Gebet mit Gott kommuniziert, das, was irgendwie nach dem Tod ewig mit Gott lebt oder auch irgendwie nicht ewig mit Gott lebt, je nachdem, wie wir uns hier auf dieser Welt entscheiden, dass jeder von uns etwas Ewiges in uns drin hat, was uns zieht und was uns nach Gott suchen lässt, dass jeder von uns irgendwie so einen göttlichen Kern in sich hat. Und ich glaube, dass David nicht ganz verstanden hat, wie das funktioniert, so wie wir das auch nicht ganz verstanden haben. Und dieses wunderbar, das kann man ja irgendwie so verstehen, irgendwie, ich bin ganz toll gemacht. Und da wird auf dem Freakstalk auch wieder Leute rumlaufen sehen mit T-Shirts, auf denen drauf stand, als Gott mich geschaffen hat, wollte er angeben. Und so kann man das ja verstehen, also Gott hat mich richtig, richtig, richtig toll gemacht. Aber ich glaube, es kann auch nur was anderes heißen, nämlich Gott hat mich auf eine Weise gemacht, die so wunderbar ist, dass ich das einfach nicht verstehe. Also so wie ich entstanden bin, da ist irgendwo ein Wunder bei, irgendwie, das kann man einfach nicht begreifen. Und so verstehe ich das eigentlich irgendwie, was David da sagt, dass ihm auf einmal ein Licht aufgegangen ist, nämlich Gott hat mich gewollt. Und Gott hat etwas mit mir zu tun. Und auch wenn ich nicht weiß, wie das verstandesmäßig funktionieren kann, auch wenn ich nicht weiß, wie da irgendwie noch Gottes Hand drin sein kann, so weiß ich doch, Gott hat etwas mit mir zu tun und ich bin nicht zufällig hier, sondern ich bin jemand, der von Gott gewollt ist. Und ich glaube, dass das einen unheimlichen Unterschied machen kann, weil man dann versteht, dass wir nicht einfach nur zufällig hier sind, dass es nicht einfach nur Biologie ist, was uns hier hingebracht hat, sondern dass es einen allmächtigen Gott gibt, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist und der an uns interessiert ist und der wollte, dass gerade du auf diese Welt kommst, der wollte, dass gerade wie du etwas für ihn machen kannst, der wollte, dass gerade du ihn kennenlernst und der gerade an dir interessiert ist. Und ich weiß irgendwie, dass wir als Christen das immer irgendwie alles so leicht abnicken können und dass wir irgendwie sagen können, ja, Gott liebt alle Menschen und alle Menschen ist klar, wie das heißt auch, dass er mich liebt. Aber ich glaube, dass kaum einer von uns das herzensmäßig so tief verstanden hat und so verinnerlicht hat, dass er ganz begeistert losgehen könnte und zum Psalm 139 schreiben könnte. Und für mich ist das echt meiste Zeit so gewesen in meinem Leben, so ja, Gott will mich, okay, schön, freut mich. Aber bei David ist das so, ey, der war richtig begeistert und der hat das verstanden und hat gesagt, okay, hol die Harfe raus, stimm das alte Ding, ich muss sofort ein Lied darüber schreiben. Alle Leute sollen wissen, dass Gott mich wunderbar gemacht hat, dass Gott mein Inneres geschaffen hat und dass Gott etwas in mich hineingelegt hat, was ewig ist und dass Gott sagt, ja, genau, diesen David, den will ich haben. Und ich kann da irgendwie kaum drüber predigen, weil ich weiß, dass es sehr schwer ist, so mit normalen menschlichen Worten rüberzubringen. Aber ich hoffe irgendwie einfach, dass Gottes Geist irgendwie etwas an euren Herzen macht und auch an meinem Herzen macht, weil ich das selber auch mir noch tiefer verstehen möchte. Aber dass wir wirklich verstehen, wir sind nicht zufällig hier, sondern wir sind hier, weil Gott uns haben möchte. Und wir sind gerade deshalb geboren, als wir geboren wurden und nicht mehr zu einem anderen Zeitpunkt, weil Gott uns jetzt haben möchte. Und wir sind nicht zufällig in der Zeit, in der wir leben. Wir sind nicht zufällig in der Stadt, in der wir leben, sondern wir sind hier, weil Gott uns wirklich haben wollte. Und ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die es total fertig macht, keinen Sinn im Leben zu haben. Und als ich noch kein Christ war, da war das irgendwie eine der Sachen, die mich echt am meisten fertig gemacht haben, oder dass ich immer irgendwie wieder drüber nachdenken musste, warum bin ich überhaupt hier und was hat das Ganze für einen Sinn, und eigentlich immer wieder dabei rausgekommen bin, es hat überhaupt keinen Sinn. Und als ich irgendwie Jesus kennengelernt habe, war irgendwie das Genialste überhaupt, dass ich auf einmal irgendwie verstanden habe, es ist gar nicht alles Zufall, sondern ich habe einen Auftrag Gottes. Gott hat meine Tage gesehen, irgendwie schon bevor sie bloß angebrochen sind, und Gott hat einen Plan für mich. Und das ist genau das, wie was Freund David hier schreibt. Und er sagt, hey, bevor meine Tage nur gekommen sind, da hast du sie schon in dein Buch geschrieben. Das heißt, Gott hat immer so einen himmlischen Terminkalender oder so. Keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Vielleicht ist es auch ein bisschen moderner geworden und hat mittlerweile auch ein XDA wie ich. Ist auch viel praktischer und macht das mit Outlook oder, naja, also Microsoft wird er bestimmt nicht verwenden, hoffe ich mal. Aber vielleicht, keine Ahnung, wie er das macht. Aber wie Gott weiß, was in unserem Leben an Potenzial drinsteckt, und Gott weiß, was wir in unserem Leben alles erleben können. Und mir gibt das, und je mehr ich mir darüber nachdenke, immer mehr Gewissheit, dass vieles, was in meinem Leben passiert, dass es vielleicht nicht zufällig ist. Dass es vielleicht kein Zufall ist, und wie dass gerade ich die Leute treffe, die ich gerade treffe, sondern dass es vielleicht wirklich so ist, und wie dass Gott das schon in seinem großen Buch da aufgeschrieben hat, und wie dass Gott sich das schon vor Hunderttausenden von Jahren überlegt hat. Irgendwann brauche ich mal eine Person, die mit diesen Menschen redet. Oder irgendwann wird es vielleicht mal nötig sein, dass diese Person XY mal einen Christen trifft, und dann könnte ich ja den Storch vorbeischicken. Und ich weiß nicht genau, wo die Grenzen da verlaufen, wie zwischen Zufall und Geplantem. Ich glaube, dass wir immer noch sehr viele Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden, und ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Aber ich glaube, dass es auch schon diese Dimension gibt, dass wir uns nicht alleine Gedanken über unser Leben machen, sondern dass Gott sich Gedanken über unser Leben macht. Und dass nicht wir einfach nur unser Leben planen und in den Tag hineinleben, sondern dass Gott irgendwie Ideen hat, was wir machen können. Und dass es wirklich so ist, dass Gott irgendwie etwas vorbereitet für uns, dass Gott uns Möglichkeiten schenkt, wie wir sein Reich bauen können, wie wir etwas mit ihm erleben können und wie wir etwas von ihm weitergeben können, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären, aber wo Gott einfach Möglichkeiten uns gegeben hat. Und ich würde ganz gerne irgendwie beten, nochmal mit uns allen zusammen, bevor wir gleich mit dem Lobpreis anfangen, dass Gott uns allen offene Herzen und offene Ohren und Augen gibt für das, was wir machen können, für das, was wir mit ihm erleben können, und dass Gott uns einen Einblick gibt in den Plan, den er mit unser Leben hat. Und ich würde auch gerne irgendwie nochmal wieder dafür beten, dass uns das klar wird, dass wir keine reinen Zufallsprodukte sind, sondern dass Gott irgendwie dabei war, dass Gott uns geplant hat, dass Gott uns gewollt hat und dass wir in diese Sicherheit hineinkommen, dass nicht alles Zufall ist, sondern dass letzten Endes Gott über unser Leben regiert und dass es mindestens einen gibt, der sagt, ich bin froh, dass du da bist und du bist genauso, wie ich dich haben wollte, nämlich Jesus selbst. Okay? Wow, ein donnerndes Schweigen. Ich werde auch das Mikro weglegen, dann können wir einfach alle mal zusammen beten. Laut, leise, durcheinander, in Sprachen, in Deutsch, Englisch, wie ihr immer das wollt, das ist egal. Ich kann mir vorstellen, dass hier ein paar Leute sind, zu denen Gott gerade was gesagt hat oder vielleicht jetzt im Moment noch. Und ihr könnt natürlich gerne dann gleich auch im Lobpreis nach vorne kommen, euch ein Mikro nehmen und das weitersagen. Und ich möchte euch auch darum bitten, das zu tun. Ich glaube, dass hier eigentlich immer einiges an Eindrücken da ist und dass Gott mir etwas zu dir sagt, wie was er gerne für die ganze Gemeinde sagen möchte. Und viele Leute trauen sich das nicht, ich weiß nicht warum, vielleicht weil du glaubst mir, das ist zu wenig oder du weißt nicht genau, ob das jetzt nur für dich war oder ob es wirklich für alle ist. Und ich möchte einfach Mut machen, im Zweifelsfall wirklich nach vorne zu kommen und das zu erzählen. Sonst kannst du auch gerne mich noch irgendwie fragen, wenn du ganz unsicher bist. Aber wir wollen das wirklich sehr gerne hören, wie was Gott der Gemeinde zu sagen hat und auch mir, was er uns zu sagen hat, was er nicht irgendwie durch mich oder durch die Band oder sowas sagen möchte, sondern was er vielleicht wirklich gerade durch dich machen möchte. Und Jesus, ich bitte dich mir, dass du Eindrücke schenkst hier. Und ich bitte dich, dass du den Leuten, die Eindrücke von dir haben, die ein bisschen prophetisch unterwegs sind, ja, dass du ihnen den Mut gibst, auch nach vorne zu kommen und das mir weiterzusagen.